Willkommen, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ein paar Tage ist es noch möglich, ihr könnt wählen. Nicht unbedingt die Deutschen, die haben es bereits hinter sich, aber ihr könnt für Was Bitcoin bringt abstimmen beim Ö3 Podcast Award. Die letzten Jahre waren wir immer unter den Top 20. Vielleicht schaffen wir es wieder mit eurer Hilfe. Man könnte sogar einmal pro Tag abstimmen. Ich hau euch das in die Shownotes und würde euch bitten, da einmal auf den Link zu klicken und Was Bitcoin bringt einzutragen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ihr habt es schon gehört. In Deutschland gab es Wahlen und nein, wir wissen nicht, wie sie ausgegangen sind, aber wir kommen auch drauf. Es ist nicht so wichtig. Es ist nicht wichtig, was an einem Tag passiert. Es ist wichtig, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Und darüber rede ich heute mit Evelyn Brock vom Bitcoin-Bundesverband. Ihr kennt sie auch als Madame Bitcoin, beziehungsweise aus der bereits legendären Arte-Sendung mit dem Blocktrainer Roman Reher und zwei Professoren, die zum Thema Bitcoin, naja, ein bisschen aufgefallen sind. Die meisten von euch werden es gesehen haben. Wir reden natürlich als allererstes gleich mal über diese Sendung, was uns das sagt, über die Debatte über Bitcoin, und dann gehen wir tief hinein in die Frage, wo sind die positiven Zukunftsaussichten? Warum ist die Evelyn da so abgestürzt drauf mit jetzt auch schon über 60 Jahren? Und natürlich, ja, was braucht es, um auch mehr Frauen oder ältere Leute in den Space zu holen, ihnen den Schrecken zu nehmen vielleicht vor dem Thema Bitcoin und Technologie, beziehungsweise ihnen die positiven Möglichkeiten aufzuzeigen, die wir ja so dringend notwendig haben. Denn mit einem Wahltag, egal wie er ausgeht, ist es garantiert nicht geschehen. Es liegt an uns allen, an einer Welt zu bauen, in der wir leben wollen. Und dieser Podcast kann und wird dazu beitragen, das verspreche ich euch. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß, natürlich auch beim Bitcoin-Stacken auf Coinfinity mit dem Code WasBitcoinBringt -21% in den ersten 6 Monaten. Und jetzt würde ich sagen, Film ab für diese Episode mit Evelyn. Alright, ich habe hohen Besuch heute hier im Studio in Wien, die Evelyn Brock vom Bitcoin-Bundesverband und noch vielen anderen Hüten. Hallo Evelyn.
Hi Nico, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Du warst im Fernsehen, Evelyn.
Yay, genau.
Bei Arte.
Genau.
Für die, die es nicht gesehen haben, legendärer Auftritt von, bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, du warst da, Roman Reher, der Blocktrainer, war da,
Peter Bofinger.
Spitzentop, Superökonom und
Pierre Georg.
Der Mann vom Frankfurter Institut für angewandte Blockchain-Forschung. Wie war denn das?
Also es war natürlich sehr aufregend. Für mich war echt froh, dass ich eingeladen wurde. Und ja, es war in jeder Hinsicht aufregend, kann man wirklich sagen, weil es ging einfach heiß her. Also ich hatte mich auf alles Mögliche natürlich eingestellt und fand auch die Verteilung eigentlich ganz gut, ne? Quasi Roman und ich pro Bitcoin und Professor Bofinger und Professor Georg so ein bisschen dagegen quasi, und dass man auch wirklich eine gute Diskussion entsprechend aufkommt. Aber dass es dann so hitzig werden würde und auch in so Untiefen abgleiten würde, da war also wirklich nicht mit zu rechnen. Also es hat ja danach eigentlich einen Skandal gegeben, nämlich als in der Diskussion selber ist quasi herausgekommen, dass der Pierre Georg jetzt nicht so tief in den Themen teilweise drin ist, wie man das erwarten würde von jemandem, der eine Professur hat beim Blockchain Center, bei der Frankfurt School. Ne? Und das war natürlich schon auch
keine Ahnung, aber sehr viel Meinung.
Ja, genau. Also und was ich sehr unangenehm fand und was den meisten, glaube ich, sehr aufgestoßen ist, also er hat sehr versucht, den Roman und mich in so eine Ecke zu drängen. Wir haben ja so wir vertreten ja starke Interessen, und weil wir investiert sind, muss man besonders aufpassen, was wir hier für Interessen haben, und die Bitcoiner sowieso. Das ist ja alles so ein bisschen, wir wurden so so ein bisschen in die Ecke gestellt und verglichen mit Corona-Leugnern oder Leute, die empfehlen, dass man bei Corona Chlorbleiche trinken soll oder so. Also unterste Schublade, yeah, wo man wirklich gedacht hat, was reitet den jetzt, dass der das so macht? Und da ist natürlich der Chat explodiert und die Community war außer sich. Und dann gab es natürlich auch so ein paar Stellen, wo er fachlich nicht so ganz sicher war. Und das, glaube ich, total unterschätzt hat, wie das dann abgelaufen ist. Und der Roman hat ihn dann, ich sag mal, so fachlich gestellt an so einer bestimmten Stelle. Und da wurde es dann richtig, richtig übel. Also da hat er sich wirklich blamiert, muss man einfach sagen.
Also diese Angriffe, man muss ja eines muss man immer wissen. Wenn jemand kommt und sagt, ihr müsst auch bedenken, wer steckt dahinter und hier und das und was sind überhaupt Interessen und so weiter, Das ist Projektion.
Mhm, genau.
Projektion ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich im Falle unseres Professors, kommt von einem Institut, wird gesponsert von Blockchain-Shitcoin-Firmen, wir werden hier keine Namen nennen, aber Fidget Spinner. Ihr selbst bekommt Grants von Blockchain-Shitcoin-Firmen und behauptet dann den anderen gegenüber, genau, die hätten doch irgendwelche schiefen Interessen. Ja, ja, hätte man... Eigentlich ist es ja aus Arte-Sicht fast lustig, dass die offenbar gewusst haben, dass sie da eigentlich einen Bitcoin-Gegner einladen, obwohl der vom Blockchain-Forschungs-Schieß-mich-tot-Institut kommt, dass er auf ersten Blick irgendwie aussieht, als wären die Pro-Krypto.
Ja, ja. Ja, und ja, ich glaube, man hat das einfach auch falsch eingeschätzt. Ich habe, also in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mir auch mal angehört, was er so auch in Podcast oder insgesamt so ein bisschen von sich gibt, damit ich ihn so ein bisschen einschätzen kann. Ich kannte ihn vorher auch nicht und war da schon erschrocken darüber, auf welchem Niveau er da diskutiert. Nämlich auch da wurde schon gesagt, ne, viele Bitcoiner glauben an Chemtrails und so. Also gibt bestimmt Leute, die sowas glauben, aber das fand ich schon sehr merkwürdig, dass in diese Richtung zu stellen und habe daraufhin die Redaktion auch angesprochen, dass mich das irritiert hätte, dass ich da so ein bisschen ja, schockiert war, auf welcher Ebene da diskutiert wird. Und da wurde mir aber gesagt, nein, nein, ich solle keine Angst haben, auf diesem Niveau würde nicht diskutiert werden. Aber es ist natürlich genau das erfolgt. Ne? Also für mich war das natürlich insofern gut, als dass das auch viele Wellen geschlagen hat. Und das Tolle für mich war natürlich... Also ich habe nachher wirklich so einen Candy-Storm abgekriegt, also den Gegenteil von einem Shitstorm. Die Leute haben, ich habe so viele Zuschriften bekommen und alle sind ausgerastet und fanden das so toll, wie ich mich da geschlagen habe und wie ich das gemacht habe. Überhaupt wie Roman und ich auch ruhig geblieben sind, immer wieder auch sachlich geblieben sind, obwohl wir so angegriffen wurden und auch wirklich unterste Schublade teilweise. Und für mich war das natürlich mega. Also ich bin absolut in den Himmel gelobt worden. Das war so ein Kontrastprogramm, ne? So, zu ihm. Der Ärmste hat natürlich einen absoluten Shitstorm abgekriegt danach.
Ja.
Und ich habe quasi den positiven Teil abgekriegt.
Also erst
verdient mal, aber auch, wie ich finde.
Erstens mal, liebe Evelyn, du hast mir vorher schon beim Vorgespräch gesagt, ich muss dich jetzt nochmal an Erf fragen, wie alt bist du denn?
Ich bin 61.
Du bist 61, ich bin 41 und du hast mir gerade ein neues Wort beigebracht.
Weil Candy Storm.
Candy Storm habe ich noch nie gehört.
Hast wusste du das ich auch nicht. Ich habe das gegoogelt. Also ich habe gedacht, was ich gerade erlebe, das ist das Gegenteil von einem Shitstorm. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, was ist das Gegenteil von einem Shitstorm? Und dann kam Candy Storm. Und das fand ich so toll als Wort. Da habe ich das dann gleich aufgegriffen. Und auch, ich habe einen Erfahrungsbericht auch geschrieben über die Arte-Serie, über die Arte-Sendung, weil ich das auch wichtig fand, so meine Erlebnisse oder die Wahrnehmung da auch nochmal darzustellen, auch mit Blick darauf, ne, mit meiner Position als Vorstand im Bitcoin-Bundesverband. Und da habe ich das natürlich auch aufgegriffen, dieses Candy-Storm-Wort. Ne, weil, ja, und das war wirklich, also es war einfach mega. Das ja, hat mich unheimlich gefreut, vor allen Dingen, weil ich glaube, mich kannten einfach die meisten gar nicht, bin noch nicht so bekannt. Und da war ich eben die positive Überraschung und Coupier war eher die negative Überraschung.
Also ich verrate jetzt etwas, was ich bis jetzt im Podcast noch nicht verraten habe, was ich aber wirklich schon länger durchziehe, weil ich da oft gar nicht so laut bin nach außen. Ich lade ja wirklich praktisch jeden ein in den Podcast, der irgendwie was beitragen kann zum Thema Bitcoin, weil mir sehr wichtig ist, verschiedene Perspektiven zu sehen, auch Perspektiven, die sich widersprechen, auch Perspektiven, die mir nicht recht sind. Aber wenn du Geld nimmst von einer bestimmten Shitcoin-Firma, die hier nämlich genannt wird, dann kommst du hier nicht rein. Mhm. Das habe ich auch anderen gesagt, die zum Beispiel da bei diesem digitalen Euro-Institut arbeiten und gesagt, ihr seid super Leute, aber solange ihr Geld nehmt von dieser Firma, weil die sind natürlich überall da drinnen und natürlich machen sie Bitcoin schlecht, so wie auch nach jetzt der amerikanischen Wahl. Zuerst waren wir alle Freunde, dann war es wieder ein Problem und das ist mir einfach Grund zuwider und die Art und Weise, wie sich das dann plötzlich auch auf Arte im Öffentlich-Rechtlichen niederschlägt, fand ich wirklich weird. Aber wie fandest du es? Vergessen wir mal den Herrn Professor Coppier. Wie war denn der andere? Wie war denn der Bofinger?
Gut, also ich, also auch insgesamt der Umgang miteinander war wirklich sehr nett. Also auch mit Coppier war es ein netter Umgang und mit dem Peter Bofinger auch. Und da fand ich bei ihm, hat ja sehr sachlich argumentiert, fand ich. Und hat auch immer wieder versucht, gute Vergleiche zu finden. An bestimmten Stellen hat er dann sehr auf seiner Meinung beharrt. Also ich bin sehr auf das Thema Inflation zum Beispiel eingegangen, ne, weil ich glaube, unsere Inflation ist viel höher als diese 2%, mehr oder weniger, die uns immer weisgemacht werden. Und das mit dem Verbraucherpreisindex da auch vielleicht was nicht stimmt und dass es da auch eine wissenschaftliche Diskussion darüber gibt. Und das hat er zum Beispiel total abgestritten. Es würde die nicht geben. Natürlich gibt es die. Ich habe das ja auch in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich die Sachen ja auch recherchiert. Und viele haben im Nachgang zu der Sendung das auch nochmal bestätigt und haben gesagt, Evelyn, du hattest recht. Ne? Natürlich gibt es da bezüglich des Verbraucherpreisindexes, der die Basis eben ist für die Berechnung der Inflation, gibt es da natürlich auch Diskussionen, auch fachliche Diskussionen in der Wissenschaft. Das ist nicht ein Thema, was für immer ein für alle Male in Stein gemeißelt ist, sondern natürlich wird darüber diskutiert und das hat er schlicht und ergreifend geleugnet. Und da habe ich schon gedacht, das finde ich jetzt so ein bisschen komisch. Ne? Aber gut, das ist natürlich auch immer ein bisschen interessengesteuert. Insgesamt fand ich die Fragen von ihm schon auch interessant und auch herausfordernd, ne? Weil er sagt dann, okay, Bitcoin ist eben dann im Gegensatz zu unserem Fiat-Geldsystem eher ein deflationäres System und das bringt auch gewisse Risiken mit sich. Habe ich gedacht, ja, da muss man nochmal drüber nachdenken. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir auf 21 Millionen limitiert sind und damit ein begrenztes Asset sind und damit auch ein wertvolles Asset sind, wertvoller noch als Gold. Aber natürlich macht das in der Ökonomie dann auch einen Unterschied im Zweifel. Ne? Und das glaube ich, da habe ich das zumindest noch nicht zu Ende durchdacht an der Stelle. Ist mir so klar geworden im Nachgang.
Klar, das ist, kann man diskutieren, aber das ist dann immer dieses Argument, wenn du sagst, okay, wir haben Hochwasser und wir es läuft Gefahr, dass alles untergeht und wir alle ersaufen, ja, und einer hat einen Regenschirm und dann sagst du, ja, aber wenn wir alle den Regenschirm haben, dann ist es Dürre. Ja. Das ist so, ich verstehe das schon, aber man muss immer vergleichen, es geht um die Trends, es geht um den Ausgleich, es geht nicht darum, eine Extrem durch das andere Extrem zu ersetzen. Und da so zu argumentieren, da macht man sich dann meiner Meinung nach auch sehr leicht. Aber ich verstehe natürlich, dass das eine offene Flanke ist, sagen wir so. Mhm.
Ja. Und er hat da auch ein bisschen so ein Fauxpas begangen. Er hat eben dann irgendwann an einer bestimmten Stelle gesagt, ja, mit Euro wird man, oder mit Fiatgeld, mit Euro wird man nicht reich. Und das war dann natürlich der Lacher überhaupt. Yeah. Dass dann, klar, hat er sich so ein bisschen versprochen. Er meinte es in einem anderen Kontext.
Aber es war nicht unfair. Es war nicht unrichtig. Also genau. Ich glaube auch nicht aus seiner Perspektive. Das ist ja diese einer der Grund, warum auch die Vertreter des Fiat-Systems so besessen sind, Bitcoin zumindest nur als Wertspeicher zu sehen und nicht als Währung, genau. Ist halt die sind besessen auf die Tauschfunktion der Währung und nicht auf die Wertspeicherfunktion. Das geht eben so weit, dass sie sagen, naja, wenn du den Wert so gut speichern kannst, dann tauschen es die Leute nicht mehr. Deswegen sind sie gegen Wertspeicher sozusagen.
Ja. Also ich fand ich super, dass Arte das Thema überhaupt aufgegriffen hat. Das war schon toll. Die hatten vor 2 Jahren, glaube ich, überhaupt so ein Thema, was ist Geld? Und da war Anja Kohl und noch so ein paar andere Leute da, die da diskutiert haben. Da war Bitcoin natürlich auch ganz kurz mal Thema, aber wurde natürlich völlig unsachlich dann nur mal kurz aufgegriffen und das ist eh Quatsch und ne, so.
Das war eigentlich zu lange her, oder?
Ja, haben die darauf, 23 war das, habe ich mir extra noch vorher nochmal angeguckt.
Haben die darauf Bezug genommen, dass das, was damit zu tun hatte, haben die das durchscheinen lassen?
Nö, aber ich fand das in der Logik, hat sich das mir so erschlossen. Ja, mir also auch. Das haben sie nicht so dargestellt, aber es gab immer mal wieder den Bezug dazu.
Also
irgendwie, ne?
Als jemand, der natürlich Medien ein bisschen kennt von innen, war mir irgendwie klar, okay, das ist eine Reaktion auf die, auf das damals. Anja Konas, die war ja, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach einer der talentiertesten Kabarettistinnen in Deutschland. Die war ja unglaublich.
Weiß man
nicht. Das war eine Runde, das muss man sich vorstellen, das war eine Runde, in der Maurice Höfgen als die Stimme der Vernunft rübergekommen ist.
Stimmt. Ja. Naja, und die Professorin, die neben ihm saß,
ja,
das war, man weiß im Nachhinein nicht, was sie geritten hat. Irgendwas war da, ja, hat sie da getrieben und dann ist sie auch nachher wutentbrannt, glaube ich, aus der Sendung auch raus. Also sie hat sich nicht richtig wertgeschätzt gefühlt, glaube ich. Also es war ein ziemlicher Eklat und ich hatte nur den Gedanken, so möchte ich auf keinen Fall rüberkommen. Es war mir unheimlich wichtig, dass ich da natürlich eine andere Figur abgebe. Und das ist mir zum Glück auch gelungen. Also da habe ich mir in der Vorbereitung auf die Sendung natürlich auch angeguckt.
Und damals war es ja auch so, ich kann mich noch gut erinnern, dass quasi der Chat war eigentlich von Anfang Minute 1 an voll mit Bitcoin. Und dann haben sie aber an dem vorbeigeredet. Ja. Und was mich halt fasziniert hat an der Art der Sendung, und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber ich habe natürlich viele Ausschnitte gesehen und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich war auf Urlaub, konnte es mir nicht ganz ansehen. Und als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich nicht die Kraft, mir das nochmal durchzustehen, nachdem das quasi die Community schon verarbeitet
war. Das verstehe ich total. Also ich fand es im Nachgang ein bisschen schade für die Zielgruppe, für die es eigentlich gedacht war, nämlich für den Otto-Normalverbraucher, der mit Bitcoin noch nicht so viel Berührungspunkte hat. Da die Diskussion dann so abgeglitten ist in das Fachliche auch und in diesen Eklat auch und der Chat komplett ausgerastet ist, nachvollziehbarerweise, das hat, glaube ich, einfach viele abgeschreckt. Also ich weiß von meinem Umfeld oder Leute, die jetzt nicht so tief in Bitcoin sind, dass viele gesagt haben, ich konnte mir das nach 30 Minuten nicht mehr angucken, weil auch die Energie, das war ja auch schon sehr streithaft und sehr, ja, in der Diskussion sehr stark und dann der Chat, der wirklich auch abging, das hat viele total irritiert. Ja, man hat gemerkt, es geht wirklich um was. Es geht um essentielle Themen und die Art und Weise, wie hier mit uns Bitcoinern oder mit Bitcoin umgegangen wird, zu Recht, wie ich finde, hat sich da alles gewehrt und diese Energie verkraften die Leute oft nicht so gut. Also es war schon auch eine ziemlich heiße Geschichte. Leider nachher am Bedarf der normalen Zuschauer und Zuschauerinnen so ein bisschen vorbei, weil ich glaube, viele sind nach 30 Minuten ausgestiegen, nur die Hardcore-Bitcoiner sind dann und Bitcoinerinnen sind dann so dran geblieben, war mein Eindruck. Aber insgesamt hat das Ding mittlerweile über 200.000 Views. Also
das ist schon nur auf YouTube so.
Ja, ja.
Es soll ja noch Leute geben, die gucken das im Fernsehen.
Ja, wenn sie es jetzt noch bringen. Ich glaube, das haben sie noch gar nicht gemacht. Ja. Und die Folge mit Anja Kohl hier, was ist Geld überhaupt, die hat insgesamt nur kurz über 200.000. Wir hatten das schon nach einer Woche. Also das ist echt durch die Decke gegangen. Ne?
Ja klar, weil das Wort Bitcoin im Titel steht. Das haben die Redaktionen schon überall verstanden.
Aber auch, weil es diese Kontroverse so stark gab und weil natürlich diesen Eklat sich dann auch jeder angucken wollte. Wie, der hat sich da bis auf die Knochen blamiert, sage ich jetzt mal. Und was ist denn da überhaupt passiert? Das hat, glaube ich, auch nochmal dazu geführt, dass es doch sehr gehypt wurde im Bitcoin-Space und man sich das dann erst recht nochmal reingezogen
Aber spannend, wie groß der Bitcoin-Space inzwischen ist.
Ja,
dass
man
so eine Reaktion produzieren kann. Aber jetzt mal du hast am Anfang gesagt, es gab diesen Candy-Storm. Es würde mich interessieren, auch zu deinem Umfeld in 63 Jahren kannst du ja noch nicht so lange, bist du noch nicht, also bist du einen Großteil deines Lebens, warst du nicht Bitcoinerin, sag
Richtig,
ich mal.
Richtig, genau.
Wie war denn da, hast du da Feedback bekommen?
Wie es früher war, oder was meinst du jetzt?
Also quasi von Menschen, die jetzt eben ein bisschen außerhalb des Bitcoins
sind. Ja, okay, ja.
Ist der Interesse geweckt worden? Wie war das?
Auf jeden Fall. Also ich habe mich ja im letzten Jahr dazu entschieden, mich mit Bitcoin stärker zu zeigen und auch zu positionieren. Ich habe vor ein paar Jahren ja über meinen Mann Bitcoin kennengelernt und nach dem ersten Widerstand, den ich erstmal hatte, nach dem Motto, oh Gott, geh mir mit dieser ganzen Technik weg, habe ich dann angefangen, mich da auch reinzuarbeiten und dann auch selber zu investieren. Und dann hat mich das total fasziniert. Und dann habe ich im letzten Jahr, als wir auf Madeira waren, bei dieser Bitcoin-Convention der Großen, die toll war, da habe ich dann so eine Erleuchtung gehabt für mich, dass ich das jetzt machen möchte, dass ich mehr Frauen auch in Bitcoin reinbringen will. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu positionieren, hatte aber am Anfang auch Angst, dass es da auch vielleicht Ablehnung gibt im Umfeld. Bitcoin ist ja bei vielen immer noch in diesem Narrativ verhaftet, das ist Verbrechergeld oder das ist umweltschädlich und so weiter, wenn man sich damit nicht näher beschäftigt. Da war ich schon so ein bisschen in Sorge. Ne? Kommt das auch gut an? Ist das strategisch auch ein guter Schritt für mich? Und ich war überrascht, wie extrem positiv das Umfeld reagiert hat. Ich bin stark auf LinkedIn, da habe ich eine große Community. Und da habe ich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Also so gut wie gar keine Ablehnung. Das hat mich sehr positiv überrascht und mich auch noch weiter unterstützt, in der Richtung auch weiter was zu machen. Gerade für Frauen auch, ne, mit der Weiterbildungsplattform Madame Bitcoin, die ich dann ja gegründet habe, um das noch weiter nach vorne zu bringen. Also deswegen ist die Resonanz in meinem Umfeld insgesamt sehr, sehr positiv gewesen. Also zurzeit ist es eher so, dass viele sagen, wenn du sagst, an Bitcoin ist was dran, dann gucke ich da mal noch mal hin und will das nicht einfach nur so ablehnen, weil dir vertraue ich und da habe ich ein gutes Gefühl mit dir. Da riskiere ich jetzt einen zweiten Blick. Und das finde ich gut, da freue ich mich drüber natürlich, über diese Rückmeldung.
Was man nicht vergessen darf, ist, wenn du sagst, du hast das in Madeira.
Ja.
Ich erzähle es ja immer wieder, bei mir war quasi der entscheidende Moment war 2021 bei der Zitadelle in Burgscheidung. Ja. Aber aus demselben Grund, wegen der Energie, wegen der positiven Grundausstrahlung und so. Und ich denke mir, dass auch solche Dinge wie diese Arte-Sendung, vielleicht ist der Inhalt gar nicht so wichtig.
Ja.
Vielleicht ist gar nicht so wichtig, ob jetzt die Argumente und so weiter, sondern vielleicht ist wichtig, dass die Menschen sehen, da sitzen zwei, die haben einen Professorentitel, ja, und ab Minute eins schwimmen sie total bei dem Thema. Und dann sitzen zwei andere da, mit denen man vielleicht sogar besser sich identifizieren kann, weil die irgendwie näher aus dem Leben kommen und erklären einem die Dinge vielleicht auch in Worten, die man verstehen kann. Und dann hat man fast schon auch ein bisschen diese Verschiebung eigentlich in der Kommunikation, dass nämlich der Grund, warum die so überrumpelt waren, ja, der Bofinger, vor allem, weil der schon älter ist, aber vielleicht auch der jüngere Professor, der Grund ist, dass die kommen noch aus einer Welt, die sind sozialisiert in einer Welt, in der die Würde mit dem Amt kam.
So ist es, ja. Das wurde auch gleich angemahnt. Also es wurde, das war das Erste, was so gesagt wurde, eigentlich sei das ja hier keine Diskussion auf Augenhöhe, weil wir ja nicht aus der Wissenschaft kämen. Da habe ich auch schon gedacht, Jungs, ganz ehrlich, wir können hier schon gut standhalten mit euch und wir haben es ja nachher gezeigt, dass wir viel mehr Sachverstand natürlich zu dem Thema mitbringen, logischerweise. Roman als Blocktrainer sowieso, aber also selbst
wir haben das
ich,
schon von Anfang an so geframed, so ja, wie genau. Ist es ja besser, weil wir kommen also aus dem Elfenbeinturm.
Das ist hier nicht auf Augenhöhe, da habe ich schon gedacht, oh Jungs, lass mal. Ne? Und das Zweite war dann natürlich diese Nummer, man muss hier genau hingucken, hier sind handfeste Interessen, stehen im Vordergrund und da habe ich natürlich nur gedacht, ja, wer im Glashaus sitzt, wirft besser nicht mit Steinen und so ist es nachher ja auch gewesen. Ne? Das ist ihm ja dann selber um die Ohren geflogen. Ne? Aber das ist interessant.
Ja, das ist sehr interessant, weil ich glaube, dass das immer stärker eben quasi auch im Publikum, bei den Menschen, die das hören, sehen und so weiter, das ist ein erster Schritt in Richtung dieser Selbstermächtigung, dieser Selbstverantwortung, zu sagen, ich entscheide jetzt, wen ich jetzt gut finde und wen nicht. Und es ist mir völlig egal, ob du 7 Titel hast oder keinen, ja. Vielleicht höre ich dir sogar eher zu, wenn du keinen hast, weil dann hast du dir die Dinge wenigstens selbst erarbeitet. So,
so ist es, ja.
Und ich glaube, es ist halt in Wahrheit einfacher und logischer, das bei ökonomischen Dingen zu machen, als beispielsweise sich jetzt von einem Autodidakten Gesundheit erklären zu lassen oder Baustatik. Da wäre ich zum Beispiel vorsichtig. Ja? Weißt du, was ich meine? Aber Ökonomie ist halt eben keine exakte Wissenschaft. Ist es nicht. Es ist nicht dieses Ding, wir sind jetzt hier die Physiker, wir können jetzt hier. Nein, seid ihr nicht. Ja, das ist Sozialwissenschaft.
Genau.
Das ist halt nicht, ja.
Ja, und Bitcoin ist insgesamt noch eine junge Technologie, auch wenn wir jetzt schon 15, 16 Jahre auf dem Buckel haben. Trotzdem sind wir noch jung und innovativ. Ne? Und viele haben sich das ja im Selbststudium alles beigebracht. Die wenigsten haben ja eine konkrete, gezielte Weiterbildung gemacht oder sind an irgendeinem Lehrstuhl gewesen, wo es das unterrichtet wird oder Blockchain unterrichtet wird. Also das ist ja quasi der Standard aktuell, dass du dir das als Autodidakt selber beibringst, Podcasts hörst oder liest und dich damit beschäftigst. Und das haben wir alle ja auch gemacht. Ne? Also ich habe das ja auch gemacht oder ja, inspiriert davon. Dann findet man seine Quellen, guckt sich das an und irgendwann packt einen das dann hoffentlich. Bei mir war es zumindest so, dass ich dann das Gefühl hatte, ich will dann noch ein bisschen mehr verstehen mit, als nur, okay, ich investiere jetzt mal ein bisschen was und habe dann Skin in the Game und dann bin ich irgendwie ein bisschen dabei. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, ich bin ja Unternehmensberaterin vom Hintergrund her und arbeite auch viel mit Startups, ja. Ne, genau. Und dadurch war ich vielleicht auch diesen ganzen innovativen Technologien auch ein bisschen offener gegenüber als jetzt vielleicht jemand anderer, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ne? Da habe ich dann schon eine starke Neugier auch mitentwickelt, ne? Logischerweise.
Erzähl ein bisschen was über deinen Background.
Ja, also ich bin seit 30 Jahren selbstständig, bin Unternehmerin durch und durch, würde ich mal sagen. Und berate viel auch Startups, aber eben auch mit dem Fokus Unternehmerinnen und Gründerinnen. Also ich bin sehr, sehr engagiert, alles was mit Frauen in der Selbstständigkeit betrifft, ein Unternehmen zu führen, ne, ein Startup zu gründen und so weiter. Ich investiere auch selber in Startups, auch in Female Startups hauptsächlich, weil mir das ein großes Anliegen ist, die Frauen da weiter nach vorne zu bringen. Und gerade im Startup-Bereich haben wir da große Defizite. Nur 1% des Venture Capitals in Europa geht an Female Startups, nur 1%, das ist viel zu wenig.
1%?
Nur 1%.
Was ist ein Female Startup? Da muss ein Chef, muss die CEO die Gründen, Frau
genau,
sein?
Oder? Genau, oder das Team ist weiblich, ne? Also 2 Frauen oder 3 Frauen, also die Gründerinnen sind weiblich. Ne?
1%? Mhm. Und 99, also von 100 Euro im Venture Capital gehen 99 an Dude Bros?
Ja, oder auch divers, also es ist hauptsächlich Dudes, ja, in der
logisch,
Tat.
Ja, logisch, ja.
Ja, ja, aber ja. Auch, ein bisschen, auch natürlich auch gemischte Teams, aber die reinen Frauenteams sind einfach total im Nachteil.
Also das eigentlich so wie bei Bitcoin, von der Aufteilung her so ungefähr.
Ja, genau. Ja. Und das bringt mich immer auf den Plan. Sowas mag ich dann nicht einfach so hinnehmen. Und mir ist dann klar geworden, das hat natürlich auch was mit den Frauen zu tun. Es hat mit den Geschäftsmodellen zu tun. Frauen gründen eher im B2C-Bereich oder so. Da ist es dann für die Venture-Capital-Geber oft schwerer rein zu investieren, weil du dann höhere Summen investieren musst, weil der Aufwand in Marketing viel höher ist. Und das wird dann nicht so gerne gemacht. Venture-Capital-Geber investieren lieber in B2B-Business-Geschäftsmodelle, ne? Wo du dann weniger in Marketing und Sales investieren musst, um damit trotzdem hoch skalieren zu können. Ne? Da sind Frauen aus dem Grund auch ein bisschen im Nachteil. sie gründen oft in Bereichen, die die teilweise männlich dominierten Venture-Capital-Geber oder Boards nicht gut verstehen. Das können Menstruationsprodukte sein oder Stilleinlagen oder für Kinder Produkte und so weiter, die mit ihrem eigenen Leben was zu tun haben und ihren Erfahrungen, wo der männliche Venture-Capital-Geber schon mal gerne sagt, da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus, muss ich meine Frau fragen. Ist dann schon mal schwierig. Da gibt's einfach Vorbehalte und Studien haben auch belegt und zeigen, dass männliche Teams nach Chancen gefragt werden im Pitch, Frauen nach Risiken. Und dann wird der gesamte Pitch natürlich komplett anders. Und das ist der Gender Bias. Ne? Das ist leider ein unbewusster Bias, also ein Vorurteil, der dazu führt, dass du das den Frauen erstmal nicht so zutraust. Manchmal trauen sie sich selber auch nicht so gut zu, aber wenn sie sich zutrauen, ist es dann auch schwer, wenn von der anderen Seite da so starke Vorbehalte sind. Und bei den Männern geht man erstmal davon aus, dass die Jungs es voll drauf haben, es sei denn, sie beweisen das Gegenteil. Und bei den Frauen ist es eher so, die haben es vielleicht nicht drauf, es sei denn, man stellt fest, oh ja, sie haben es ja sehr wohl drauf. Also und das ist diese unbewusste Komponente, die es für die Frauen doppelt schwer macht. Über diese Hürde müssen die drüber.
Also während du mir jetzt erzählt hast, dass bei den Männern davon ausgegangen wird, dass sie es drauf haben, hatte ich jetzt ungefähr eine Liste von 40 Typen vor Augen, die irgendwie auf LinkedIn rumhüpfen und sich für die ganz tollen Unternehmer halten, von denen ich mich immer schon gewundert habe, wer denen eigentlich Geld gibt. Ja, aber offenbar ja. Wird es, aber da musst du zumindest die Zinspolitik etwas daran geändert haben, oder? Oder nicht?
Dass mehr in Venture Capital, dass
das Geld ein bisschen nicht weniger locker sitzt derzeit.
Ja, also wir hatten eine hohe, starke Phase im Venture Capital mit 21, da gab es sehr viel Investments, dann war 22 auch noch teilweise 23, 24 war eher saure Gurkenzeit. Also da hatten die Startups es total schwer, Capital zu raisen. Also das war schon auch nicht einfach. Waren alle betroffen von, jetzt nicht nur die Frauen. Und jetzt fängt es wieder an, glaube ich, dass es sich was lockert mehr. Ne? Und ganz kurz noch, mir war es total wichtig, auch als Frau da was gegen zu machen. Nämlich, ist ja nicht so, dass Frauen gar kein Geld haben. Auch gerade ein bisschen ältere Frauen haben ja oftmals Geld, wenn sie vielleicht auch einen guten Job hatten oder was auch immer. Und wir trauen uns aber vielleicht auch nicht, in Start-up zu investieren, weil wir uns damit nicht so gut auskennen oder da auch Angst haben und das nicht richtig einschätzen können. Und deswegen fand ich es auch so wichtig, dass ich selber auch angefangen habe, in Start-up selbst zu investieren und eben auch in Frauen gezielt. Ne? Also da ist auch von Investoren und Investorinnenseiten auch noch Potenzial, das nachzuholen ist. Ich glaube, nur 13% der Business Angels in Deutschland sind weiblich. Das heißt, da haben wir auch noch Nachholpotenzial. Und da ist es mir unheimlich wichtig, auch zu zeigen, man kann auch mit einem kleineren Ticket, was weiß ich, was nur fünfstellig ist, vielleicht 10.000, 15.000, 20.000 Euro, kann man in ein Startup investieren und macht das mit so einem Pooling, wo du dann gemeinsam, ne, investiert mit mehreren und dann hast du jemanden, der das übernimmt und der die ganzen juristischen Sachen und so weiter macht. Und dann kann das auch eine Option sein. Und das finde ich einfach wichtig, dass Frauen das auch sich trauen, auch als Kapitalgeberinnen. Das ist auch eine spannende Möglichkeit, ne? Neben Bitcoin.
Aber du hast offenbar einfach schon Erfahrungen gesammelt mit dieser Welt schon vor Bitcoin, auch mit diesen Geschlechter. Kluft quasi.
Ja, genau. Das war immer ein starker Treiber für mich. Also dieses Thema, Frauen zu unterstützen, also das Gender-Thema treibt mich sehr im positiven Sinne. Frauen dabei zu unterstützen, sich erfolgreich selbstständig zu machen, Mütter dabei zu unterstützen, vielleicht auch in der Elternphase ein Business aufzubauen, Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, zu wachsen, viel mehr Startups zu unterstützen, höhere Summen zu raisen, also sich auch zu trauen, da noch eine Null dran zu hängen, sowas.
Ne? Aber du redest jetzt eigentlich von klassischem Feminismus, oder? Also weil du sagst, du verwendest Gender in seiner Originalform. Ich glaube, das muss man heutzutage dazu sagen, weil das Wort ist ja komplett verbrannt inzwischen. Muss man eigentlich fast dazu sagen. Naja, aber nicht leider. Aber das ist so wie Gendermedizin. Gendermedizin bedeutet, vielleicht testen wir das Medikament auch mal an Frauen und nicht nur an Männern.
Ja, wäre mal eine schlaue Idee.
Das macht ja total Sinn, also logisch, ja. Aber das Wort wurde halt jetzt von den Ideologen leider, ja, missbraucht. Mhm. Aber ist ja, naja, wir haben ja noch quasi Leute wie dich, die sich daran erinnern können, dass es einfach auch diese direkten Unterschiede gibt. Erzähl noch mehr über dich. Wie bist du quasi zu diesem allen gekommen? Du bist seit 30 Jahren selbstständig. Wie ist das überhaupt passiert?
Was? Ja, ich war vorher angestellt in der Pharmaindustrie, war ich im Marketing, also ich bin Betriebswirtin von Haus aus. Und habe irgendwann gemerkt, ich verdiene zwar hier gut Geld, aber mich berührt das nicht, mich interessiert das nicht, was ich da mache. Das kann man machen, das ist auch, war auch toll. Ich war auch international da unterwegs, weil ich auch Englisch und Französisch spreche. Also ne, da hatte ich auch Spaß dran, aber mich hat das irgendwie nicht berührt. Und dann habe ich gedacht, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen mit einer Abfindung. Ne? Ich bin freiwillig gegangen. Die Pharmaindustrie war ja immer sehr... Also in den 90ern, als ich da gegangen bin, war das noch sehr üppig, was man da bekam. Und dann habe ich gedacht,
die 90er waren überhaupt super, oder?
Ja, die 90er waren.
Ja, das war, da war ich jung noch, da war alles schön noch.
Ja, ne? Da war ich in meiner Frühlingszeit sozusagen. Ja, ja, nee, das, und dann habe ich gedacht, das ist jetzt meine Chance. Ich probiere das jetzt aus. Ich möchte als Beraterin, als Unternehmensberaterin arbeiten und schon auch Richtung Frauen eben, ne, Frauen gründen anders, eben Frauen in Selbstständigkeit, Unternehmerinnen. Später kamen dann die Start-ups dazu. Und das war dann schon immer eine große Leidenschaft von mir. Und da habe ich mir einfach große Netzwerke aufgebaut. Ich arbeite auch für die DIHK, den Deutschen Industrie- und Handelstag, als Dozentin, bringe den IHK-Angestellten bei, wie man Existenzgründungsberatung macht und so weiter. Und das war bei mir ein starkes Motiv. Und so habe ich dann eigentlich später jetzt, also im letzten Jahr, dann durch Madeira, als das mit Bitcoin dann immer präsenter in meinem Leben wurde, habe ich eins und eins zusammengezählt und habe gedacht, ich bin, habe eh eine hohe Kompetenz und auch eine Community in diesem Thema Frauen und erfolgreiche Entwicklung, Selbstständigkeit, Unternehmerin sein, Money Mindset, diese Sachen. Und dann war das eigentlich nur noch ein kleinerer Schritt zu dem Thema, das neue Potenzial, was Bitcoin jetzt bringt. Also, und die Frauen verpassen da leider auch ein bisschen den Anschluss, weil es ein bisschen schwieriger im Zugang auch ist. Ne? Die Jungs sind, haben es entwickelt und haben die Technologie in die Welt gebracht, sage ich jetzt einfach mal im positiven Sinne.
Wobei, wir wissen es nicht. Ich meine, Satoshi Nakamoto hätte schon auch eine Frau sein.
Ja, aber...
Du bezweifelst das
ich eher. Also leider. Ich sage immer, ja, es kann auch eine Frau gewesen sein oder auch eine Gruppe. Ich glaube das aber ehrlich gesagt nicht. Ja. Gut, wie auch immer. Und das ist doch auch toll, dass die Innovation ist von den Männern geschaffen worden. Und jetzt ist die Phase, wo die Frauen kommen müssen und reinkommen müssen für sie, ihrem eigenen Interesse, um auch nochmal zu gucken, wie können sie... weil viele von Altersarmut auch bedroht sind. Wie können sie für sich selber auch nochmal gut vorsorgen, mit einem Sparplan vielleicht. Und natürlich auch in der Kommunikation das Thema noch stärker voranbringen. Also da, wir brauchen jetzt diese werbliche Energie in dem gesamten Space. Da bin ich mir total sicher. Das ist jetzt so ein Wandel, der jetzt passieren muss, dass Frauen wie ich und auch viele andere, dass wir jetzt reinkommen und das positiv mit übernehmen und mitgestalten. Und ja, und ich fand, dass gerade die Arte-Sendung war da so ein gutes Beispiel für, ne? Dass die auch zum Glück gedacht haben, wir wollen jetzt nicht wieder nur vier Bros da sitzen haben, sondern wo sind hier die Frauen? Dann haben die mich gefunden und war ich total dankbar für, dass ich dann das Thema auch mitbringen konnte und sie das auch in der Sendung wirklich prominent nach vorne gestellt haben, mich immer wieder in die Diskussion auch reingeholt haben, ne?
Ich muss auch wirklich sagen, also man kann das alles kritisieren und Fernsehen und öffentlich-rechtlich und so, das verstehe ich ja, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, dass sie es gemacht haben und so, finde ich ehrlich gesagt sehr solide.
Ich auch.
Ja,
finde ich auch.
Es ist ein tolles Format. Ich fand das damals, also man merkt, man hat auch gut gemerkt, im Gegensatz zu dem ersten Format, dem Was ist Geld-Format, wo sie auch... Das war nicht gut besetzt, da haben sie sich nicht genügend Gedanken gemacht. Das war total einseitig und völlig verwirrend, während sie da jetzt offenbar besser recherchiert haben. Ja. Und dieses Bitcoin-Thema ist auch irgendwo konziser und greifbarer. Und weißt du noch, also wie die auf dich zugekommen sind? Wie war das?
Die haben mich im Internet gefunden, über Madame Bitcoin haben sie mich auch angeschrieben. Und ich glaube, natürlich hat auch die Tatsache, dass ich im Bitcoin-Bundesverband im Vorstand bin, hat auch mit eine Rolle gespielt. Also sie haben bei mir quasi zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? Als Frau für das Thema Frauen mit Bitcoin und natürlich auch den Bundesverband noch mit dabei zu haben. Und so ist das, glaube ich, entstanden. Sie werden mit mehreren gesprochen haben und dann war klar, dass sie das in der Besetzung gerne auch so machen wollen. Das war, glaube ich, der Hintergrund.
Ich glaube auch, dass quasi in der Außendarstellung oder in der Vertretung von Bitcoin einfach auch das so schon deswegen anders auch aussehen muss, einfach um auch Bitcoin begreifbarer und vielleicht sogar weniger angreifbar zu machen. Wenn da immer nur dieselben Typen sitzen, das verstehe ich schon, dass das irritierend ist. Und dann gibt es ja noch eine Sache, die noch viel realer ist. Und wenn wir jetzt von quasi Feminismus reden, ich meine, weißt du, wie viele Menschen jetzt im Jahr, wir reden immer von den Fortschritten und so, weißt du, wie viele Menschen im Jahr 2025 auf dieser Erde in Gesellschaften leben, in denen dein Vater entscheidet, wen du heiratest?
Nee, das weiß ich, aber bestimmt viele. Also in Afghanistan ist das ja auch...
3 Milliarden.
Krass, ja.
3 Milliarden. Mhm. Ja, und da sind wir noch gar nicht in trotzdem extrem patriarchalen Gesellschaften, wo das vielleicht noch nicht mitgezählt wird. Ich erinnere an Indien, vor ein paar Jahren wurde dort die Währung so abgeschafft und noch durch neue Scheine ersetzt. Da haben sie gesagt, ja, ihr könnt ja eh zur nächsten Bank gehen und euch da 3 Tage lang anstellen und dann das umtauschen und so. Aber das Problem ist, es kam zu hunderten Selbstmorden von Frauen, die jahrelang Bargeld gebunkert haben, ohne dass es die Männer gewusst haben. Die konnten nicht das Geld nehmen und zur Bank fahren. Ja, und was ich damit sagen will, ist quasi die Möglichkeit, Kapital durch 12 Wörter in deinem Kopf zu halten, ist auch für Frauen in allen Lebenslagen ein natürlich nicht heute, ja, nicht jetzt sofort, aber strukturell ein unglaublicher Fortschritt.
Unbedingt. Und wie viele haben keinen Zugang zum Banksystem, eben weil sie gar keinen Bankaccount haben? 2 Milliarden Menschen haben keinen Bankaccount.
Das kommt noch dazu.
Und bei den Frauen, genau wie du gesagt hast, also mich hat diese Geschichte von Roya Mahboob, kennen vielleicht viele, ne?
Afghanistan,
ja. Hat mich sehr berührt, dass sie da eben versucht hat oder gemacht hat, dass sie den Frauen eben Bitcoin erklärt hat und denen eine Wallet eingerichtet hat. Und dann hat sie die für sie gearbeitet haben, hat sie damit Bitcoin bezahlt oder Satoshis, ne?
Und sie sind damit mit Bitcoin dann aus dem Land geflohen,
genau.
Die Taliban wieder übernommen.
Genau, ja. Genau.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Ne, weil das wurde dann so dargestellt, also der Kopier hat zum Beispiel in der Arte-Sendung gesagt, ja, die Hälfte der Leute hat aber gar kein, der Menschen auf der Erde hat gar kein Handy und kein Smartphone, dann können die das gar nicht nutzen. Ja, das kann sein, das wird sich aber sicherlich auch nochmal verändern, aber es gibt viele, die haben keinen Bankaccount und haben durchaus ein Smartphone und können das dann nutzen, ne, und haben diesen Zugang dann. Und das ist einfach, ja, ein feministisches Potenzial auch an der Stelle, im positiven Sinne, ne, der Selbstermächtigung auch, ne. Wie toll, das ist doch was Großartiges. Ich kann das gar nicht verstehen, dass man das nicht begreift. Also was für ein tolles Potenzial Bitcoin bietet für alle in der Welt und jetzt nicht nur für ein paar Leute, die sich die Taschen voll machen wollen. Und diejenigen, die früh dabei waren, die das Risiko eingegangen sind, darauf gesetzt haben, die werden natürlich nachher belohnt, wenn das sich gut entwickelt. Aber es hätte sich ja auch anders entwickeln können, ne? Also das finde auch da diese Argumentation, weil die früh dabei waren, nehmen die den anderen die Gewinne weg oder keine Ahnung, was da so durch die Medien getrieben wird. Das ist das Risiko, was hier eingegangen werden. Dafür werden sie dann belohnt. Bei anderen Investments hat das vielleicht nicht geklappt. Ne?
Meisten,
du musst es ja verstehen.
Die meisten von denen, die es wirklich so lange gehalten haben, arbeiten ja jetzt für Bitcoin.
So,
ja. Und diejenigen, die wirklich abgedriftet sind und irgendwie Lambos und Fiat Lifestyle und so, die geben die Kohle halt wieder aus und kurbeln so die Konjunktur an. Ja, also das ist ja nicht, das bleibt ja dann nicht liegen und das ist so wie zu, das ist halt so wie zu sagen, ja, Warren Buffett hatte Glück, weil er rechtzeitig Coca-Cola gekauft hat.
Genau, oder
so. Also ja, eh, aber da, das ist dann ja.
Aber die meisten Bitcoiner fahren ja auch nicht mit dem Lambo durch die Gegend. Die meisten sind ja eher bescheiden. Also ich finde, es führt ja eher dazu, dass du anfängst zu überlegen, genau, ach, willst du das jetzt wirklich kaufen? Also ich habe gemerkt bei mir, ich konsumiere viel weniger Klamotten und sowas, weil das interessiert mich einfach gar nicht mehr so stark. Ich habe ganz andere, die Interessen verschieben sich und das Sparen lohnt sich auch wieder. Ne? So, und
yeah,
dadurch verändert sich dein Konsumverhalten, du wirst auch nachhaltiger. Und das, ja, es verändert einfach total dein Leben, finde ich.
Und das ist natürlich dann im Kern, und das ist, glaube ich, auch etwas, was in der Arte-Doku vorgekommen ist, was immer wieder kritisiert wird und halt völlig falsch verstanden wird, dieses, naja, was kannst du denn damit machen? Du kannst nur Geld drin speichern oder so, du kannst das ja, diese Kritik, das ist halt, die Leute haben ja, wir sind ja schon so tief drinnen in dem Fiat-Welt, wir haben ja schon vergessen, was Sparen ist. Wir haben es ja vergessen. Ja, also ich bin schon noch so erzogen worden und du wahrscheinlich auch, dass du spare heute, dann hast du morgen mehr. Ja? Das geht nur halt mit Fiat-Money nicht.
Nee.
Und mit Bitcoin geht es wieder, aber Bitcoin benötigt unglaublich viel Arbeit und auch unglaublich viel Selbstbewusstsein. Und das ist das, glaube ich, worüber wir da reden, was dann vielleicht auch den Frauen fehlt. Selbstbewusstsein, zu sagen, ich mache das jetzt einfach.
Ja.
Ich spare jetzt einfach in Bitcoin. Und wenn ich, und hinter mir die sinnvoll, ich sag immer, naja, wenn das mit dem Bitcoin nicht klappt, habe ich nur dieselben Probleme wie alle anderen.
Genau, genau. Ja, und es ist einfach eine Option. Also keiner steigt bei Bitcoin ein und steckt sofort seine ganze Kohle da rein. Also das würde ich auch nicht machen. Ich habe mich ja auch da angenähert,
ja,
mit kleineren Beträgen erstmal sicher in der Technik werden. So erkläre ich das auch in den Webinaren, ne, dass die Frauen einen sicheren Zugang finden in Selbstverwahrung. Ne, wie geht das, mit welcher App und welchem Wallet macht man das? Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen, mehr und mehr. So war das bei mir auch. Und dann traust du dir auch eher zu, was noch mehr zu investieren. Oder du setzt einen Sparplan auf oder erhöhst den nochmal. Oder wenn du verstanden hast, wie der Zyklus ein bisschen funktioniert, wann der Kurs tief ist, kaufst du dann vielleicht nochmal nach. Und wenn er hoch ist, hältst du dich vielleicht ein bisschen zurück. So, und damit muss man sich beschäftigen. Und in einem, ja, verändert sich dein Leben. Und du wirst einfach, ja, froher oder zuversichtlicher. Also bei mir ist einfach so dieses Thema von Hoffnung und Zuversicht stärker gekommen. Ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen. Mein Leben ohne Bitcoin, das hat sich einfach in den letzten Jahren so geändert, also im positiven Sinne. Also ich war, glaube ich, immer positiv, aber ja, als Perspektive, ne? Also ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es mir jetzt gehen würde, wenn ich diese Option gar nicht hätte. Also es ist einfach so faszinierend und ja, ist einfach unheimlich bereichernd in jeder Hinsicht. Ne?
Also wenn ich Bitcoin nicht hätte, würde ich komplett durchdrehen. Ich wüsste ja gar nicht, also bei dem ganzen Wahnsinn, der sich abspielt in der Welt, politisch. Ich meine, dank Bitcoin und sozusagen dem Studium dahinter, bei mir war es ja schon vor Bitcoin Gold und so, also ich verstehe ungefähr, wo sozusagen die tektonischen Platten sind und kann da so ein bisschen nachvollziehen, was sich da gerade tut. In manchen Dingen, in manchen wiederum nicht. Und dann lasse ich mir Zeit und beobachte es. Aber ich würde ja komplett durchdrehen.
Mhm.
Also ist ja nur noch negativ, nur noch gloom, nur noch also wir leben schon in sehr, sehr
turbulenten Zeiten.
Turbulenten Zeiten ist, glaube ich, ist gelinde fast schon ausgedrückt. Mhm. Ja.
Ja, und also ich kann das auch nur bestätigen. Also ich bin halt froh, dass mein Mann hat das ja entdeckt, quasi Bitcoin, ne? Und dass ich dann auch irgendwann mich dem Thema geöffnet habe, bis hin dazu, dass ich das jetzt so leidenschaftlich auch betreibe und selber Weiterbildung anbiete und einfach das Interesse habe, Frauen da weiter in diesen Bitcoin-Space reinzubringen und das einfach eine echte Lebensperspektive ist.
Gibt es schon female-led Startups im Bitcoin-Bereich, in die du investieren möchtest?
Noch nicht. Also das kann jetzt anstehen. Ne? Das ist noch, habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Müsste ich noch mal genauer gucken in der Richtung. Bis jetzt bin ich eher ja damit beschäftigt, eben Madame Bitcoin, die Weiterbildungsplattform aufzubauen. Ich bin sehr aktiv bei Les Femmes Orange. Wir haben ja das Netzwerk, dieses Female-Netzwerk. Das ist ein internationales, aber auch sehr stark in Deutschland, ne, wo wir uns auch austauschen und immer wieder Veranstaltungen auch stattfinden. Was ich auch sehr schätze, sind auch Männer dabei, aber das ist schon auch ein starkes Frauennetzwerk. Und die habe ich ja kennengelernt in Madeira, ne? Also als wir auf Madeira waren. Und das hat mich auch nochmal mehr mit inspiriert. Also der Startschuss in Madeira war für mich, es gab quasi vorgeschaltet vor der Konferenz so ein Women in Bitcoin Event. Ja. Das war geplant in so einem kleinen Café in einem Museum, weil man, glaube ich, nicht mehr als 100 bis 150 Frauen erwartet hat. Und es kamen, glaube ich, nachher 800.
Wow.
Und dann mussten die Location ändern und da habe ich gedacht, boah, hier geht's richtig zur Sache, hier ist richtig was los. Das ist jetzt im Kommen, das Thema. Und ich finde das so wichtig. Und das hat mich dann so motiviert, das zu machen. Das war so eine Reaktion auf dieses Event sozusagen. Und dann habe ich auch die ganzen tollen Frauen, die da auch schon aktiv sind, kennengelernt. Und dann war das für mich klar, ich will jetzt hier was machen. Ne? Ich bin jetzt 61, da stellt sich irgendwann die Frage, womit willst du die nächsten 10, 20 Jahre noch dein berufliches Leben verbringen? Und bei mir war dann ganz klar, Bitcoin, weil das ist wirklich wichtig. Das ist ein echter Change. Ne? Da ist wirklich was hinter. Da geht's echt um was. Da geht's um unsere Zukunft. Und wir haben da eine neue Möglichkeit. Und man will ja die ganzen Leute immer nehmen und an den rütteln und sagen, wieso versteht ihr das nicht? Ne? Wieso versteht ihr das nicht? Das ist großartig. Und ja, öffnet euch dem mal. Ne?
Du bist ja auch im Bitcoin-Bundesverband. Ja. Das heißt, was macht ihr dort? Ihr versucht quasi, dem politischen Berlin beizubringen. Ihr versucht quasi, am politischen Berlin zu rütteln. Genau. Stell ich mir mühsam vor.
Ja, ist es auch. Das ist es auch. Ja, wir sind ja erst im September letzten Jahres gegründet worden, im Anschluss an die Veranstaltung Bitcoin im Bundestag. Ne, da haben wir dann die Gelegenheit genutzt und es auch in Berlin im Bundestag uns auch, hatten wir die Gründungsversammlung sozusagen. Ja, und sind jetzt seit 4, 5 Monaten aktiv. Ja, es ist mühsam, aber ich glaube, dass es super wichtige Arbeit ist. Unsere Mitglieder sind ja die Bitcoin-Unternehmen, also Unternehmen, die mit Bitcoin ein Geschäftsmodell betreiben. Ob das jetzt Weiterbildung ist, ob das ein Broker ist, eine Börse oder ein Mining-Unternehmen oder was auch immer. Mhm. Das sind unsere Mitgliedsunternehmen, aber man kann auch als natürliche Person quasi Fördermitglied werden. Ne? Es gibt diese zwei Kategorien. Ne? Und wir haben immerhin schon über 100 Mitglieder insgesamt, was schon mal gut ist, Mitgliedsunternehmen, aber auch natürliche Personen, die uns unterstützen. Man kann auch kostenlos mitarbeiten, man kann gegen Bezahlung, gegen Mitgliedschaft bei uns mitarbeiten. Wir haben verschiedene Ausschüsse gegründet zum Thema Bildung, zum Thema Nachhaltigkeit und wir versuchen regionale Strukturen jetzt aufzubauen. Ja, und versuchen natürlich die Parteien anzusprechen, mit Abgeordneten zu sprechen, in Kontakt zu kommen, haben auch jetzt vor den Wahlen alle angeschrieben, um da das Gespräch zu suchen. Natürlich ein bisschen mit mäßiger Resonanz, weil jetzt auch dann vor den Wahlen viele keine Zeit hatten. Ne? Und ich glaube, dass sich das jetzt nach den Wahlen einfach nochmal ändern wird, dass man da aufgrund der Dichte der Zeit, weil das ja doch vorgezogene Wahlen waren, da jetzt vielleicht hoffentlich noch mal tiefer auch einsteigen kann, auch bei den etwas etablierteren Parteien, die da schon ein bisschen zurückhaltender sind. Ne?
Kann es sein, dass es einfach von außen kommen muss, also dass quasi die Größe und die Stärke der Community auch, die ja wirklich enorm ist. Also ich habe den Podcast hier im Bärenmarkt gestartet und also ich weiß ja, wie groß die Community ist und wie stark sie auch wächst. Dass es einfach zuerst das kommen muss, bevor die Politik sich bewegt, dass das in Amerika einfach früher der Fall war, dass die gesehen haben, sie können jetzt bestimmen, wirklich mit dem Thema Bitcoin machen und wie du auch sagst, vorgezogen, es hat sich halt keiner Zeit gehabt zu überlegen, nee. Dann die FDP hat ein bisschen und ja. So, aber mehr ja, war es halt auch nicht.
Ja, genau. Also ja, ich glaube, wenn die Wahlen später gewesen wären, wäre es vielleicht auch nochmal anders gelaufen, da wäre Bitcoin vielleicht nochmal mehr Thema in der Wahl gewesen. So war das in der Kürze der Zeit, glaube ich, einfach so gar nicht mehr möglich. Und natürlich war die Haltung von Trump, was auch immer man von dem jetzt hält, und dann auch die Wahl von ihm, hat natürlich schon mal einen Unterschied gemacht. Und dann auch die Tatsache, dass er dieses Dekret da erlassen hat, dass man ihn, er hat ja Kryptowährungen reingeschrieben und nicht Bitcoin. Ne? Da steht ja drin, dass er Kryptowährungen gegenüber da offen ist, dass man da überlegt, ne, ob man da eine...
Das zwei Gründe hat. Auch ja. Trump wird von denselben Leuten bezahlt, genau. die auch genau. Den Professor und das Institut und genau. Die Euro und so, die haben viel Geld, weil sie ja
genau.
Nichts... Ja, okay, lassen wir das, woher sie das Geld haben. Ihr wisst alle, woher sie das Geld haben.
Ja, und das hat natürlich schon auch was, oder löst, glaube ich, auch was aus, was auch immer man eben von Trump hält oder das ist ja an bestimmten Stellen vielleicht nicht wirklich dann auch so ein zuverlässiger Mann an so einer Stelle zu sagen, okay, jetzt kommt wirklich Bitcoin als Währungsreserve. Vielleicht kommt es aber auch nicht.
Aber ne? Die Tatsache, dass... Also,
genau, dass er, ja.
Also alleine, dass ich glaube es ja immer noch nicht, dass überhaupt darüber geredet wird. Mhm. Also, und ich glaube, das wird dauern, aber er gibt quasi ja dadurch das Signal einfach bekannt, hey, es ist okay, darüber zu reden, und dann kommen die Tschechen und dann in Polen gibt es einen und hier und da, und dass das irgendwann dann auch in Deutschland oder auch in Österreich ankommt. Ich meine, in Österreich könnten wir schon längst mit unseren Wasserkraftwerken, so wie Bhutan, einfach Bitcoin meinen, wenn wir für den Strom sonst keine Verwendung haben, ja. Aber ich glaube, es ist die Notwendigkeit, die noch fehlt. Ich glaube, das ist das, du brauchst immer dieses Need, das sagt ja auch Saylor, du brauchst immer dieses Need, dass du, und dann landest du schon bei Bitcoin.
Ja, ja, und es gibt ja, zumindest in der bei der FDP gibt es da den Frank Schäffler, der sich ganz gut auskennt schon mit Bitcoin, und auch ein paar Banken haben ja angefangen, wie die Volks- und Raiffeisenbank, Bayern Mitte, glaube ich, sind die, ne?
Ja, und man muss, weil ich dann sonst wieder Kommentare bekomme, und auch zu Recht, soweit ich das weiß, hat auch die AfD Bitcoin im Wahlprogramm drinnen, im Parteiprogramm.
Ja, das muss man
dazu sagen. Was das dann in der Praxis bedeutet, ist wie bei Trump, muss man abwarten.
Genau. Und ich glaube, dass dieses Bitcoin ist schon jetzt auch mittlerweile aus dieser totalen Schmuddelecke, jetzt spätestens mit dem Einführen der Spot-ETFs in den USA mit BlackRock und den anderen Playern, die da in den Markt gekommen sind, das war ja eigentlich dann schon klar, dass wir, da sind wir aus der Schmuddelecke raus. Ja. Und waren wir auch schon früher, aber da hat dann der Letzte es vielleicht auch nochmal mitbekommen. Und deswegen, aber ich glaube, dass da kommt man jetzt nicht mehr dran vorbei. Ich glaube einfach, die Parteien werden und müssen und werden sich auch diesen Themen, die einen leichter, die anderen schwerer, anfangen zu öffnen und das einfach so totzuschweigen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und uns ist es wichtig, eben als Bitcoin-Bundesverband frühzeitig mit den Parteien und den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen, weil viele ja überhaupt nicht informiert sind und zum Beispiel zwischen Bitcoin und den Altcoins überhaupt nicht unterscheiden. Ja. Allein das ist ja schon fatal. Und deswegen glaube ich, dass es für uns wichtig ist, da positiv Aufklärungsarbeit zu leisten, Lobbyismus im positiven Sinne. Und dann eben zu versuchen, das Schlimmste auch zu verhindern, wenn da Sachen abgestimmt werden. Die meisten Sachen werden ja auf EU-Ebene abgestimmt. Aber wenn es jetzt auch in Deutschland Dinge gibt in der Politik, wo jetzt was beschlossen werden würde, was für die Bitcoin-Unternehmen hinderlich ist, dann wollen wir nichts unversucht lassen, um das zu verhindern. Und das ist Bildung. Die Leute brauchen Bildung dazu und Formate und Weiterbildung, die wir dazu anbieten, ne?
Sie brauchen Bildung, aber Sie müssen auch verstehen, dass da quasi der Wählerwille nicht unbedeutend ist. Also weil natürlich die Bitcoiner, die wirklich da voll dahinter stehen, das sind ja auch Single-Issue-Voter. Ja? Die interessiert ja sonst auch nichts außer Bitcoin. Das ist ja auch das Gute, wenn man einen Bitcoin-Podcast macht. Ja?
Stimmt.
Ja? Und weil du gesagt hast, EU-Ebene, ich meine, das darf man nicht außer Acht lassen. Du hast gesagt, okay, die meisten Gesetze werden dort gemacht, dann muss man ja eigentlich auch dort Lobbyismus
machen. Ja, gibt es ja auch. Wir haben ja Bea auch, also ne, wo TerraHash da sehr aktiv ist, mit Rachel Geier und Christian Kläger und so weiter, die da viel machen. Und ich glaube, der Roman Reher, Blocktrainer, ist da auch mit im Boot irgendwie. Und das wird ja schon auch gemacht. Wir fanden aber trotzdem, und alle anderen europäischen Länder haben das ja auch. Es gibt ja Bitcoin-Bundesverbände oder Verbände in verschiedenen Ländern. Ne?
In Österreich gibt es jetzt ein Volksbegehren sogar.
Ah, siehste.
Es gibt ein Bitcoin-Volksbegehren, das ihr unterstützen könnt. Ich haue euch gerne den Link rein. Ich bin natürlich in Kontakt auch mit den Machern. Wir machen da auch einen Podcast dazu. Das kommt, aber ja, es gibt ein Volksbegehren. Wenn das genug Unterstützungserklärungen bekommt, da steht dann drinnen, ja, wir fordern, dass Bitcoin, ist eigentlich sehr schlau, weil sie fordern quasi diese Bitcoin-Reserve und die Idee dahinter ist, vor allem, dass du halt in die Medien kommst. Die Medien berichten dann drüber, wir wissen, so wie Arte auch, du schreibst Bitcoin in die Ding, dann geht das ab wie Schmidts Katze und dann wird das so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung und dann wird die Politik auch aufmerksam. Stell dir vor, es unterschreibt, ich weiß es nicht, ja. Österreich ist ja nicht die Schweiz, das heißt, das Volksbegehren an sich hat jetzt noch keine Auswirkung. Wenn 100.000 Leute es unterschreiben sollten, dann muss der Nationalrat, also der Bund, das Parlament, sich damit beschäftigen. Mehr muss sie nicht machen, sie müssen sich nur damit beschäftigen. Aber das ist mehr als gar nichts. Ne? Und es wäre ein Signal.
Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da aktiv am Ball sind und da was machen, also als Bundesverband, weil das will man sich ja nachher nicht nachsagen lassen, dass wir nicht alles versucht haben, um die Dinge positiv zu beeinflussen. Mhm. Und ich glaube, wir sind genau an dieser Stelle, ne, wo jetzt eben die Länder reinkommen. Wir haben vorher die Institutionen, die Finanzinstitutionen teilweise gehabt, wie BlackRock oder Fidelity oder wer auch immer. Und jetzt kommt zunehmend dieses Thema mit den Ländern, dass die reinkommen. Ne? Und USA haben da einen Startschuss gegeben, ne? El Salvador immerhin, auch wenn das jetzt bestimmte Einschränkungen gegeben hat durch die Auflagen des IWFs.
Darf ich da kurz was dazu sagen?
Ja, bitte.
Ich habe es wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber vielleicht sage ich es nochmal. das geht dann, das ist halt dann dieses Fiat wehrt sich. Ja? Der IWF ist natürlich der Verteidiger des Fiat-Systems. Ja? Internationale Währungsfonds sind in Wahrheit eine US-Geschichte. Ja? Und die haben sich ja auch gewehrt, zum Beispiel in Bhutan. Ja? Und die Strategie hat sich jetzt geändert von wir lehnen Bitcoin ab zu, shitty, BlackRock macht da was, ja. Okay, Bitcoin ist nur Store of Value, aber bitte nicht als Geld verwenden. Und dann hat der Bukele halt gesagt, ich meine, ich verteidige das nicht, ich versuche nur zu analysieren. Dann hat der Bukele halt gesagt, naja, nachdem wir es eh nicht wirklich, sagen, enforcen, dass das als Legal Tender verwendet wird, dann geben wir ihnen halt, was sie wollen, ja. Finde ich es gut? Nein. Ja, aber zeigt es, dass die Bitcoin-Strategie gescheitert ist, auch nein.
Auch nicht, ja. Genau, das finde ich auch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, wir kommen in die nächste Phase, ne? Das haben wir mit diesem Gandhi-Spruch, ne? First they ignore you, also zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich. In der Phase sind wir jetzt.
Ja.
Und dann gewinnst du.
Ja, ne? Die Frage ist nur, wie lange dauert diese Bekämpfungsphase?
Ja, ja. Naja, ich meine, dass die Tatsache, dass das Fiat-Geldsystem so kaputt ist, finde ich, und auch immer kaputter wird, das spielt uns ja total in die Hände. Ne? Und ich glaube, wenn das System insgesamt stabiler und gesünder wäre, wäre auch der Drang, in eine Alternative zu gehen, auch bei mir oder bei anderen, gar nicht so groß vielleicht gewesen. Also das hat mich dann schon auch immer fasziniert. Ich habe das bei der Arte-Sendung, habe ich das gesagt, mein Vater hat in den 60er, 70er Jahren, konnte der mit einem Gehalt ein Haus bauen, das zeitnah abgezahlt war, eine ganze Familie davon ernähren und wir sind auch noch viermal im Jahr in Urlaub gefahren. Das ist heute undenkbar. Und er hatte kein Top-Gehalt. Das war ein normaler Verdienst. Und das ist Inflation. Und natürlich auch die Preis, und auch natürlich die, ne, das Lohngefälle oder keine Ahnung was. Aber das ist Inflation. Da kannst du mir sagen, was du möchtest. Da kommen wir mit den 2% nicht hin.
Naja, es ist vor allem die Inflation, wenn du sie korrekt definierst, als eine Ausweitung der Geldmenge und nicht nur als eine Anhebung des allgemeinen Preisniveaus, von dem keiner weiß, was das genau sein soll.
Genau.
Was ich damit meine ist, du hast also ein Fiat-Geldsystem, völlig unabhängig von Bitcoin, hat einfach einen Lifecycle. Ja? Und die ersten 20 Jahre der Inflation fühlen sich immer super an. Ja? Also in die 70er Jahren hattest du Chaos, kannst du dich auch noch erinnern? Ja. Wann bist du geboren?
63.
63, okay, da warst du noch ein Kind. In den 70er Jahren hattest du Chaos, Ölkrise, autofreier Sonntag. Ja? Und dann kam Volcker und stürzte sich aufs Schwert und riskiert zum ersten und zum letzten Mal zur Rettung des Dollar als Weltreservewährung auch eine Rezession in Amerika. Und baut dann auf Basis dieses Petrodollar-Abmachung mit Saudi-Arabien, bauen sie dann in den 80er, 90er Jahren, deswegen habe ich auch die 90er erwähnt, als die letzte gute Zeit, bauen sie dann quasi, das ist die Zeit der Expansion, des Genusses, da explodiert alles, plus in Europa hast du halt den Wiederaufbau nach dem Krieg, das heißt, du kannst quasi bei Null anfangen, ja. Naja, und dann ab 2000, ich kann mich auch genug gut erinnern, also ich habe Matura, ist österreichisches Abitur, war bei mir im Anfang des Sommers 2001, da hatte ich 2 Monate Sommerferien, da war Party und Aufbruch und dann kam 9/11.
Ja, super.
Und dann war es vorbei mit der Party, ja, und seitdem haben wir eigentlich nur noch Krieg, Terror, Krise, Inflation, Pandemie, Kontrolle, Bürokratie und den schieren Wahnsinn und das Einzige, was ich gefunden habe, was dagegen hilft, ist Bitcoin.
So ist es, ja.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird, aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOIN bringt, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Was Bitcoin bringt, ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung, Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit Was Bitcoin bringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen.
Bitcoin ist einfach die Hoffnung. Und ja, ich bin froh, dass wir das gefunden haben. Für uns war es auch die Rettung. Also ich wäre sicherlich, oder wir wären, mein Mann und ich, wir wären sicherlich auch von Altersarmut irgendwie betroffen gewesen. Ne? Weil auch als Selbstständiger hast du ja manchmal auch gar nicht genug eingezahlt, je nachdem, wie die Sachlage ist. Und bei den Preissteigerungen, die da sind und wie es sich entwickelt, weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass ich einen Teil meines bescheidenen Vermögens bei Bitcoin in Sicherheit bringen konnte, sozusagen als guten Wertspeicher, wo sich das einfach vervielfacht hat, weil wir auch schon natürlich vor ein paar Jahren eingestiegen sind, wenn auch auf kleinem Niveau. Aber ich bin halt froh, dass wir das gefunden haben. Möchte es mir nicht ausmalen ohne. Und deswegen habe ich auch so ein hohes Interesse, alle möglichen Leute zu Orange Pillen, dass die mit an Bord kommen. Und ich habe aber eher das Gefühl, wir sitzen da in dem Rettungsboot und alle schmeißen uns mit Dreck, ne? Weil wir irgendwie nerven und weil wir an dem System rütteln und sagen, das Fiat-Geldsystem ist nicht in Ordnung. Das macht den Leuten ja auch Stress.
Ja,
das, darüber willst du ja auch nicht nachdenken, ja, ne? Mit den Konsequenzen, die das dann für dich hat.
Das ist ja der Grund, warum du diese negative Reaktion bekommst.
Ja, ja, ja.
Dass du, das, ich denke jetzt darüber nach, aber ich mache das ja auch, also nicht mehr. Ich habe das bei Gold gemacht, in meiner Goldzeit habe ich versucht, den Leuten das, aber das wollen die Leute nicht hören. Mhm. Das ist auch, verstehe ich auch, das ist auch ein Downer, ja. Und am wenigsten wollen es die hören, für die das System ja eigentlich gut funktioniert.
Mhm. Ja,
und damit hast du dann die Institution. Ich glaube, die größte Gefahr politisch, und ich glaube, das ist wichtig für den Bundesverband, und wenn ich dich schon da sitzen habe, dann gebe ich das mit, die größte Gefahr ist jetzt quasi, dass sich das bürokratische Europa wehrt, indem sie einfach versuchen, den Leuten die Bitcoin wegzunehmen. Ganz banal gesagt, also irgendwie zu hohe Steuern, so wie in Österreich, oder noch höhere Steuern auf wie nennt man das auf Deutsch, nicht realisierte Gewinne, so wie in Frankreich, in Dänemark, in Holland, dass der Plan ist. Das wäre eine logische Reaktion, wahrscheinlich vorübergehende, aber auch vermeidbare Dummheit.
Ja, ja, wir haben ja zum Glück die Haltefrist, die einjährige Haltefrist noch in Deutschland. Ja, ja, genau. Und da kämpfen wir natürlich auch für mit dem Bundesverband, dass die auch erhalten bleibt. Ne? Aber klar, je nachdem, wie es weitergeht, kann das, also das steht immer wieder zur Disposition, glaube ich, oder zur Diskussion zumindest. Und da wird man den Kampf sicherlich auch noch weiter führen müssen an der Stelle. Ne? Richtig, ja, ja, da sind wir noch nicht am Ende.
Ich sage jetzt mal, der Wirtschaftsstandort Deutschland kann ja auch ein paar positive Nachrichten vertragen. So ist es ja nicht.
Unbedingt, ja? Unbedingt, ja. Ja, und deswegen finde ich, ja, egal welche Partei. Und man muss einfach auch dieses, ne, auch gerade bei den Grünen zum Beispiel, ich glaube, wenn man da jetzt mal verstehen würde, sich dem öffnen würde, wie nachhaltig Bitcoin in der Erzeugung ja schon ist, weil ja doch viel über erneuerbare Energien gemacht wird im Mining, allein aus marktwirtschaftlichen Gründen, weil die Erneuerbaren sind einfach preisgünstiger und die Miner gehen dahin, wo es preisgünstig ist. Das regelt der Markt. Und ich glaube, wenn man da mal 10 Minuten, 20 Minuten mal Zeit hätte, diese Information mal rüberzubringen, ne, oder gerne diesen Film, es gibt ja diesen Dirty Coin, ne, der habe ich leider immer noch nicht gesehen. Also, dass man diese Sachen sich mal anguckt oder das mal rüberbringen könnte, ich glaube, das würde schon auch ein Eye-Opener sein. Ne?
Kann gut sein, dass die Grünen irgendwann mal wieder zu einer Umweltpartei werden. Aber ich glaube, das braucht es noch den ein oder anderen Umbruch, genau, um es gelinde auszudrücken. Aber gut, was ist denn so abschließend, was ist denn dein positives Szenario? Wie machen wir denn positiv weiter?
Mit Bitcoin jetzt,
Politik insgesamt. In der Politik, in Europa.
Genau, also meine Hoffnung ist ja, dass die verschiedenen Parteien sich jetzt auch dem öffnen werden. Also, dass auch eine CDU da mal einen zweiten Blick riskiert, dass man da die Kontakte auch ausbauen kann. Wir versuchen da ja unsere Kontakte natürlich auch im Bitcoin-Bundesverband natürlich auch zu nutzen, die wir haben, zu den verschiedenen Parteien, ob das der FDP
Berg,
ist.
Der Berger in Straßburg, Brüssel, da hat damals, da ist CDU, was ich weiß, weiß nicht, ob er CDU oder CSU ist, aber der hat damals das Proof of Work verboten, mehr oder weniger verhindert. Mhm. Der war auch schon im Podcast. Also es gibt auch Leute dort, die sich ein bisschen
auskennen. Die was machen, genau. Wir sind natürlich hauptsächlich auf Bundesebene aktiv, aber natürlich haben wir auch Kontakte in die EU rein. Da versuchen wir das zu machen, was wir machen können. Und ich hoffe einfach, dass diese Aktivitäten fruchten und dass wir das schaffen können. Ich glaube, dass die Türen sich langsam öffnen insgesamt. Das ist mein Gefühl. Das ist vielleicht jetzt offiziell noch nicht überall so erkennbar, aber mein Eindruck ist, dass diese Totalblockade, diese Haltung der Totalblockade, das ist Verbrechergeld, Geldwäsche und das ist umweltschädlich, dass man sich das heute fast nicht mehr leisten kann, auf dieser ignoranten Haltung weiter zu bestehen, sondern dass es da eine Öffnung gibt. Bei den einen Parteien früher, bei den anderen etwas später. Und genau in diese geöffnete, leicht geöffnete Tür wollen wir natürlich als Bitcoin-Bundesverband dann auch einfallen und da versuchen, die noch mehr auszuweiten, die Sachen auch klarer verständlich zu machen. Wie ist das mit der Nachhaltigkeit? Wie wichtig ist das mit der Haltefrist? Wie ist das mit Bitcoin als Währungsreserve? Wie kann das vielleicht auch mit Bezahlsystemen gehen? Also natürlich haben wir auch mit dem Lightning-Netzwerk haben wir ja Möglichkeiten zu bezahlen. Ich kann ja in Köln jetzt im Restaurant hingehen und bezahlen. Und ich hatte da den Eindruck, auch in der Arte-Sendung, dass die das teilweise gar nicht wissen. Also, dass Herr Bofinger das gar nicht wusste, dass es das schon so richtig gibt, weil er da Sachen erzählt hat, die so ein bisschen konträr waren. Also auch da, das wissen ja die wenigsten Leute, wenn du das selber noch nicht angewandt hast. Ne?
Ich erlebe es übrigens gerade in Restaurants, erlebe ich es ganz oft, dass wenn das kleinere Restaurants, Familienbetriebene sind, dass die nicht wollen, dass du mit Karte zahlst. Warum? Mhm. Weil die Gebühren zu hoch sind.
Ja, richtig. Karte,
ne? Genau. Dann sage ich immer, dann macht es doch
ganz Bitcoin. Genau.
Ja. Da schauen sie mich meistens an wie ein Autobus, aber es ist zumindest erstmals die Idee gesetzt. Ja,
klar, du musst was investieren dann in die Aufrüstung der Infrastruktur, du musst die Wallet einrichten und so weiter, aber Notfall insgesamt,
am Handy,
ja, aber insgesamt die Gebühren, das ist ja ein Klacks im Vergleich zu dem, was du an Kreditkartengebühren und so weiter hast. Ich glaube auch, dass die kleinen Händler diejenigen sein werden oder Händlerinnen, die dann eben versuchen, das vielleicht auch nach vorne zu bringen, weil für die müssen mit jedem Cent rechnen, für die macht es ja total Sinn, bei sowas an Gebühren einzusparen. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass auch von der Ecke was kommt. Ne? Ja, insgesamt ist noch viel zu tun. Also ich kann nur hoffen, dass man sich dem öffnet und einfach auch versteht, wie großartig Bitcoin ist und wie großartig die Community ist und ja auch das Weltbild, was dahinter steht letzten Endes, im positiven Sinne. Ne? Natürlich ist es was auch Disruptives, was Zerstörerisches, im Sinne von auch was Altes, Ablösendes, aber nicht im Sinne von, es macht hier alles kaputt, sondern da ist ein Rettungsboot.
Ja, ne? Es ist ja schon kaputt.
Ja, genau, das ist ja schon kaputt.
Ich sage immer, du baust halt ein neues, statt das Haus zu löschen, baust du ein neues Haus und lädst die Leute ein, rüberzukommen.
Ja,
und es gibt halt welche, bei denen ist der Rauch und die Flammen noch nicht so angekommen, dass sie sagen, ich muss umziehen. Ja,
ja.
Und dann andere sind schon umgezogen. Ja, und es ist natürlich auch eigentlich auf systematischer Ebene auch der einzige Weg. Also quasi, du musst zuerst die Basis des Neuen schaffen, bevor du das Alte aufgibst. Sonst hast du wirklich unkontrollierten Kollaps und das kann keiner wollen.
Nein, auf gar keinen Fall, genau. Und das ist, glaube ich, der Weg, der sich jetzt weiterentwickeln wird. Ne? Dass immer mehr Leute in der Gesellschaft, in der Politik die Vorteile, die Bitcoin bringt, einfach immer mehr verstehen und erfassen und sich dem Thema öffnen, mit jedem mit seinen Widerständen, die er da auch hat. Ne? So, und deswegen finde ich es einfach wichtig, das nach vorne zu treiben und einfach zu schauen, da nicht locker zu lassen, ne? Da mit Eifer dabei zu sein. Und das ist das, was wir versuchen mit dem Bitcoin-Bundesverband und ich bei den Frauen natürlich auch, dass die da besser Zugang zu finden. Ne?
Liebe Evelyn, wir haben natürlich vor Aufnahme dieser Folge, und das ist erst am Montag, den 17. Montag, den 17. Februar, ungefähr eine Woche vor der Wahl in Deutschland. Wir wissen natürlich noch nicht, wie die Wahl ausgeht zu diesem Zeitpunkt, aber ich glaube, was wir uns gut gelungen ist in dieser Folge, ist auch klarzustellen, es ist eigentlich nicht wichtig und es ist nicht entscheidend, was an einem Tag passiert, sondern entscheidend, was in den nächsten 10, 20 Jahren passiert.
So ist es.
Danke, dass du den Weg nach Wien gemacht hast. ich finde es cool, wie uns Bitcoin vernetzt und uns da wirklich eine positive Zukunft eigentlich zeigt. Und ja, wo findet man dich? Du hast schon LinkedIn erwähnt, erzähl nochmal alles. Ich verlinke natürlich alles, aber für die Leute, die jetzt bei Audio dabei sind, wie können wir dir folgen?
Ja, genau. Bei LinkedIn bin ich unter Evelyn Brock gut zu finden, aber auch unter Madame Bitcoin. Und bei X bin ich auch mittlerweile seit Arte relativ prominent. Da ist mein Account explodiert nach der Arte-Sendung. Und ich bin natürlich über die Internetseite madame-bitcoin.de bin ich gut zu finden. Ja, und auf den ganzen gängigen Portalen. Gilt für Arte und Facebook und Instagram genauso. Aber hauptsächlich bin ich bei LinkedIn und X mittlerweile.
Wunderbar. Letzte Frage, weil ich mich mit dem Gedanken trage. Soll man jetzt noch einen Facebook-Account eröffnen?
Gute Frage. Für mich macht es deswegen Sinn, weil bei mir kam raus, dass meine Zielgruppe eher ältere Frauen sind. Und die sind teilweise auf Facebook und auf Instagram. Ansonsten würde ich es nicht machen. Also zielgruppenmäßig ja. Ansonsten würde ich persönlich nicht machen. Ich bin jetzt, war sowieso auf Facebook.
Aber ältere Männer sind auch noch auf Facebook, oder?
Da
ist jetzt kein Gender Gap.
Nee, aber die älteren Leute sind ja eher auf Facebook. Und da meine Zielgruppe hauptsächlich die älteren Frauen sind, aber natürlich auch Männer. Ich habe auch Männer in meinen Webinaren durchaus, die das auch gut finden, von der Frau da was beigebracht zu bekommen. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall eine interessante Plattform. Aber aus dem Grund nur. Ansonsten bin ich Facebook gar nicht so zugeneigt. Ich finde LinkedIn super. Ich arbeite da auch viel mit, weil ich da sowieso schon stark bin in der Community. Ja, und X habe ich jetzt aufgrund von Bitcoin wieder reaktiviert für mich. War ich vorher auch raus. Weil ich eigentlich das mit Elon Musk und X ganz schrecklich fand. Also nach Twitter, dann nach Übernahme von Twitter, bin ich da eigentlich raus. Jetzt bin ich aber wieder rein, weil die Bitcoiner und Bitcoinerinnen sind bei X. Also deswegen bin ich da wieder rein. Und beziehungsweise auch viele bei Nostr und so. Da bin ich aber noch nicht. Ist mir noch zu kompliziert.
Ja, das ist ein anderes Thema. X ist für mich... Mir ist das mit Elon Musk völlig egal, beziehungsweise ich halte das sogar eher für unterhaltsam. Mein Hauptproblem ist, den ganzen Tag, jeden Tag mitzubekommen, was alles auf der Welt passiert und jede Debatte und jede Nachricht und jede... Mich macht das einfach psychisch fertig. Mhm. Also ich kann das immer nur in Maßen aushalten und dann muss ich wieder raus. Und da ist mir halt eigentlich am Ende des Tages, finde ich nur YouTube richtig cool. Weil da kann ich mir aussuchen, was ich mir ansehe und die Interaktion ist da, aber sie ist relativ minimal und dann bin ich auch happy.
Ja. Und das, ich glaube, die Kunst ist das einfach gut auszuwählen. Ne?
Ja.
Also bei mir ist es halt LinkedIn, weil da meine Community ist und weil ich da auch meine Sachen poste entsprechend und X für Bitcoin, bestimmte Bitcoin-Themen. Ja. Und ansonsten versuche ich auch so wenig Zeit wie möglich darum zu daddeln. Also.
Na, schauen wir mal, ob es uns gelingt, liebe Evelyn. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Danke, dass ich hier sein durfte, Nico.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.